Sie hat zu den großen Stars Hollywoods gehört und hat unter anderem 3-mal den Oscar für die beste Hauptdarstellerin bekommen. Ingrid Bergman, in Schweden geboren, dann frühzeitig nach Hollywood gegangen und später hat sie aber auch in Italien, Frankreich und England gelebt. Es gibt verschiedene Biografien über sie und eine ist jüngst erschienen und richtig gut geworden und die hat der deutsche Filmwissenschaftler Thilo Wittrack geschrieben und der ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Ich habe ja schon gesagt, es gab ja schon mehrere Biografien, auch zu ihren Lebzeiten Ende der 50er schon veröffentlicht wurden. Was hat Sie denn veranlasst, was war der Impuls im Jahr 2017 zu sagen, ich mache jetzt nochmal eine Bergmann-Biografie?
Ja, das ist immer gar nicht so leicht zu beantworten. Ich sag immer, es gibt diesen schönen Satz, den einmal die Regisseurin Margarete von Trotter gesagt hat, als wir vor vielen Jahren ein ganz anderes Buch miteinander vorgestellt haben. Ich suche mir nicht die Themen und die Stoffe aus, sondern die Themen und die Stoffe suchen mich aus. Und im Nachhinein, wenn man ein Buch geschrieben hat, wenn es fertig ist, hat man manchmal dieses Gefühl. Und natürlich gibt es eigene subjektive Beweggründe. Es gibt natürlich auch die ganz pragmatischen, objektiven. Das heißt, ein Verlag kam vor mehreren Jahren zu mir. In dem Fall war das Random House, die Deutsche Verlagsanstalt. Ich habe vorher eine Biografie über Grace Kelly geschrieben. Und dann fragte man mich, es gibt in 1, 2, 3 Jahren mehrere Jubiläen, den 100. Geburtstag von Ingrid Bergman, den 35. Todestag, den wir eben dieses Jahr 2017 hatten, am 29. August. Und es gibt das 75-Jahres-Jubiläum Casablanca. Können Sie sich vorstellen, eine ganz neue Ingrid Bergmann-Biografie zu schreiben, auf dem neuesten Stand der Dinge, mit ihrem Blickwinkel und so weiter und so fort. Und dann überlegt man, macht man das, tut man sich das an, salopp formuliert, denn Ingrid Bergmann ist 67 Jahre alt geworden, sie hat 50 Kinofilme gedreht, Casablanca ist wirklich nur einer davon und das sind alles große Klassiker, die eine lange Geschichte haben. Und dann weiß man einfach, das sind mehrere Lebensjahre Arbeit, wenn man es wirklich seriös macht, wenn man recherchiert, wenn man in Archive geht und wenn man mit Zeitzeugen, Interviewpartnern, mit der Familie im Idealfall sprechen kann. Und ich habe damals ein bisschen hin und her überlegt, war ein bisschen unsicher und bin dann über die 3 Hitchcock-Filme, die sie mit Alfred Hitchcock eben gedreht hat, habe ich mich quasi ihr genähert, denn Hitchcock ist auch so eine Art, sagen wir mal, Steckenpferd von mir. Und Ingrid Bergman und Grace Kelly, die ich dann eben hintereinander geschrieben habe, verbindet auch etwas. Es sind nämlich die beiden einzigen Schauspielerinnen überhaupt, mit denen der Meister des Suspense jeweils 3 Filme gedreht hat.
Wenn Sie es so beschreiben, also Sie haben schon gesagt, mehrere Jahre Arbeit lagen vor Ihnen, jetzt hinter Ihnen. Was ich gut fand, und das ist eine wichtige Voraussetzung, Ingrid Bergman hat ja 4 Kinder, 3 Töchter und einen Sohn. Die Töchter leben jeweils in den USA. Und dass die Kinder nach anfänglicher Skepsis ihre Bereitschaft signalisiert haben, ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt. Und der zweite wichtige Punkt war, dass Ingrid Bergman schon zu Lebzeiten ein Archiv angelegt hat, als hätte sie mal vor, zu einem Zeitpunkt X nach meinem Tod soll jemand was damit machen und derjenige waren offenkundig Sie. Also das waren die 2 Punkte, die sich auch ganz hilfreich gewesen sind.
Ja, also das für mich ist es immer so ein, ich sag mal, ein Ehrgeiz, ein Ziel, dass bei diesen Biografien eigentlich Zeitzeugen zu Wort kommen müssen, die dem Autor, in dem Fall auch mir, helfen, an die Person, über die man schreibt, überhaupt ranzukommen, also überhaupt ein Gespür für die zu bekommen, ihr näher zu kommen. Und natürlich sind das in dem Fall dann die 4 Kinder von Ingrid Bergman, auch Freunde, Freundinnen, Arbeitskolleginnen, die mit ihr gedreht haben, die sie erlebt haben über die Jahrzehnte. Und das war am Anfang sehr, sehr schwierig. Isabella Rossellini, die selbst ein Star ist, sie ist dieses Jahr 65 geworden im Juni, die ein berühmtes Lancôme-Model war, die berühmte Filme gedreht hat von David Lynch, Blue Velvet, Wild at Heart, war am Anfang sehr skeptisch und misstrauisch und dachte, wer kommt denn jetzt da, jemand aus Deutschland, ich kenne den nicht. Außerdem gibt es genügend Filme über unsere Mutter und genügend Bücher über unsere Mutter. Und letzten Endes bin ich über verschiedene Kontakte am Anfang dann zur ältesten Tochter gekommen. Das ist Pia Lindström, die jetzt im September Geburtstag hatte und 80 wird. Und Pia Lindström lebt in New York, so wie alle Kinder in New York leben. Und über verschiedene Verbindungen, Querkontakte saß ich irgendwann auf dem Sofa von Pia Lindström in New York am Central Park. Und wir sprachen einen ganzen Tag lang über die Mutter Ingrid Bergman. Und irgendwann stand sie auf und ging zum Telefon. Ich habe bisher nur Absagen von Isabella Rossellini per E-Mail bekommen und sie wollte auch keinen Kontakt mehr. Und dann stand sie auf, ging zum Telefon, wählte eine Nummer und sagte, he's here, also er ist hier. He is presentable. Und das war am anderen Ende des Telefons Isabella Rossellini. Und dann saß ich wenige Tage später auf Long Island bei Isabella Rossellini auf dem Sofa auf ihrer Tierfarm. Das ist 4 Jahre her und wir haben seitdem Kontakt.
Können Sie jetzt im Nachhinein erklären, oder hat sie es mal verraten, warum sie anfangs Ihnen gegenüber so skeptisch war? Oder hat sie es nie gesagt?
Sie wollte eigentlich keine Bücher über ihre Mutter mehr haben und sie haben mit früheren Biografen, einer war Donald Spotto, ein anderer war Lawrence Lima, das sind Bücher, die in den 80er Jahren erschienen sind, nach dem Tod von Ingrid Bergman, haben sie keine guten Erfahrungen gemacht. Sie haben Interviews gegeben und sind, wenn man das dann so salopp formulieren kann, fühlten sich in die Pfanne gehauen, so ein bisschen. Also es ging in diesen Büchern, gerade von Donald Spotto und Lawrence Lima, sehr um die dunkle Seite von Ingrid Bergman, um ihre, in Anführungszeichen, Abgründe, um ihre negativen Seiten. Und das haben diese beiden Biografen in den 80er Jahren, man könnte fast sagen, genüsslich ausgewalzt. Und das sind für Kinder als Betroffene natürlich sehr schlechte, unangenehme Erfahrungen. Und die will man dann einfach nicht mehr machen. Das heißt, für mich galt es auch über viele Monate hinweg, das Vertrauen zu diesen 4 Kindern überhaupt erst einmal aufzubauen. Und das war irgendwann der Fall.
Wir können ja mal direkt in die Biografie so ein bisschen reinspringen, weil das ist schon faszinierend, wenn man dieses Buch liest. Es ist nicht nur eine Biografie über eine Frau, über eine Schauspielerin ganz konkret, sondern es ist auch ein Spiegel der Zeit. Und man kann ja auch mal so ein bisschen rausarbeiten, was es für neue Erkenntnisse gibt. Ich hatte das Gefühl, und Sie können es jetzt nur bestätigen oder nicht, dass man bislang wenig über die Kindheit wusste. Und ich hatte auch nicht so eine Erinnerung, wobei der Name ist klar, ist schwedisch, aber klingt auch sehr deutsch, dass sie ja halb Deutsche gewesen ist. Also ihre Mutter, Friedel Adler, war eine Deutsche und ihr Vater war ein Schwede. Schon dieser Aspekt, dass sie in der Kindheit immer zwischen Stockholm und Hamburg hin und her pendelte, war mir bislang nicht bewusst. War Ihnen das bewusst?
Ich muss ganz ehrlich sagen, so wie es mir jetzt bewusst ist, nach diesen 4 Jahren Arbeit und nachdem ich sogar die Briefe einsehen konnte von Justus Bergman und Friedel Adler, die sich zu Beginn des letzten Jahrhunderts auf Deutsch geschrieben haben, in dieser Form war es mir nicht bewusst, nein. Ich wusste auch nicht, dass Ingrid Bergman fließend Deutsch sprach und schrieb, dass sie sogar 2 Filme gedreht hat, nämlich 1938 den Film Die 4 Gesellen in Deutschland, in Berlin, sowie 1954 in München, Roberto Rossellinis Angst, und in diesen Filmen nicht synchronisiert wurde, sondern sich selbst gesprochen hat, auf Deutsch, mit einem schwedischen rollenden R, aber sie hat Deutsch gesprochen. Und in dieser expliziten Form, dass sie, so kann man das durchaus sagen, hälftig deutsch war, also deutsche Mutter, schwedischer Vater, war mir das selbst am Anfang der Recherche nicht bewusst. Und sie hat irgendwann einmal den schönen Satz gesagt, Deutsch war meine 2. Muttersprache. Und sie ist in dieser Kultur paritätisch quasi aufgewachsen. Einmal in Stockholm und dann hat sie jedes Jahr bei einer Hamburger Tante, Tante Mutti hat sie sie immer genannt, das war die Schwester von Friedel Adler, die Sommerferien in Hamburg verbracht und ist mit diesen beiden Sprachen, mit diesen beiden Kulturen groß geworden. Die haben sie eigentlich durch ihr Leben begleitet.
Interessant ist, dass sie später, ich glaube in den 50er Jahren, als sie eben Angst in München gedreht hat, immer so ein bisschen so getan hätte, als spreche sie kein Deutsch. Also sie hat das eher versteckt. Ne?
Also absolut, ja. Also es gibt ein paar Interviews, die sie in München geführt hat. Eins gibt es auch beim BR noch, da habe ich reingehört, wo sie damit ein wenig hadert. Es ist ihr ja auch immer wieder vorgeworfen worden von der Presse, nicht zuletzt auch von ihrem ersten Ehemann, dem schwedischen Arzt Petter Lindström, dass sie 1938 eben im Vorkriegsjahr in Berlin die 4 Gesellen gedreht hat und sich dort sogar, das sind ein paar Fotos, Fotos, die auch in diesem Buch abgedruckt sind, die erstmals veröffentlicht, vor ein Schaufenster der Zeitung Der Stürmer stellt und dort posiert, ja, und Fotos von sich vor dem Stürmer machen lässt. Und auch in der Familie ein- und ausgeht, in der deutschen Familie, den Schwestern ihrer Mutter, unter denen Nazis waren. Und dann gab es lange Debatten mit Petter Lindström, mit ihrem ersten Ehemann, ob man sich mit Hitlergruß begrüßt oder so, ob man es doch besser lassen sollte. Und das sind natürlich Dinge, auch wenn sie 1938 waren und sie dann 1954 in München Angst gedreht hat, die sie begleitet haben und die sicherlich so eine, ich sag mal, so eine Art Ambivalenz zu allem, was deutsch war, sich letzten Endes eingestellt haben.
Das wird sich heute auch schwer rauskriegen lassen, ob das damals politisch naiv gewesen ist oder ob sie so bewusst entschieden hat, also in den 30er Jahren jetzt nicht den Hitlergruß zu machen. Sie ist ja gar nicht in die Bredouille gekommen, weil sie ja auch rechtzeitig offenkundig wieder abgereist ist und ein Treffen mit Goebbels, was man ja vermutet hatte, auch nicht stattgefunden hat.
Sie war eigentlich eher politisch unbedarft. Also Ingrid Bergman war keine Frau, die man jetzt politisch engagiert nennen könnte. Und wie gesagt, damals war es Petter Lindström, der sie gewarnt hat, der auch gesagt hat, ich lasse mich scheiden, wenn du einen zweiten Film mit der UFA in Berlin drehst. Sie hatte damals einen sogenannten Drei-Filme-Vertrag. Und wie Sie schon richtig sagten, Josef Goebbels versuchte, sie kennenzulernen und sie gewissermaßen wie andere Schauspielerinnen auch, man kann ja nur Greta Garbo und Sarah Leander zitieren, so ein bisschen unter seine Fittiche zu nehmen. Das hat sie nicht gemacht. Sie hat dann rechtzeitig den Absprung geschafft 1939 und ist alleine mit dem Schiff von Stockholm nach New York gereist und ist zu David O. Selznick, dem großen Hollywood-Produzenten, gegangen, der sie gerufen hat.
Wir haben es jetzt geschafft, im Gespräch kaum den Namen Casablanca zu erwähnen, nur mal am Anfang. Das müssen wir am Ende trotzdem mal besprechen, dieser Film Casablanca. Ich vermute auch, selbst jetzt für Sie, wenn Sie dieses Buch auch bewerben von Ihnen und Leute aus Ihrem Umfeld fragen, Ingrid Bergman, war das die aus Casablanca? Ist das wahrscheinlich immer das Einstiegstor oder die Einstiegstür? Und ich habe das Gefühl, wenn man so manche Interviews, die jetzt zu finden sind im Internet, mit Ingrid Bergman anschaut, dann ist Casablanca immer der Film, auf den sie am häufigsten angesprochen wird und über den sie sehr viel erzählen musste. Ich glaube, sie selber hat jetzt gar nicht so ein inniges Verhältnis zu diesem Film gehabt.
Also mir geht's da, vielleicht haben wir deswegen nicht über Casablanca gesprochen, mir geht's da wie Ingrid Bergman. Ich finde diesen Film, wenn man ihre gesamte Filmografie anschaut, ist er in der Mitte anzusiedeln. Das ist kein Film, der für sie künstlerisch von Bedeutung war. Es ist ein Film natürlich, der 1942 gedreht wurde, während des Zweiten Weltkriegs, unter ganz schwierigen Bedingungen. Die Dreharbeiten fanden statt in einem Studio, in dem 40 Sprachen gesprochen wurden. Es waren alles Flüchtlinge, die da am Set waren und die aus Europa geflüchtet sind. Von daher ist es natürlich aktueller denn je vielleicht. Aber es ist ein Film, auf den sie nicht stolz war, über den sie ungern gesprochen hat und über den sie natürlich ihr Leben lang, wie sie es sagten, angesprochen wurde und immer wieder erzählen musste, dass Humphrey Bogart 10 Zentimeter kleiner war als sie, also musste er auf Absätze gestellt werden, er musste auf Holzblöcke gestellt werden oder man musste für sie einen Graben ausgraben, damit sie neben ihm gehen konnte, denn damals musste eine Frau in Hollywood kleiner sein als der Mann, aber viele ihrer Spielpartner, auch Charles Boyer in Berüchtigt oder in Gaslight, waren kleiner als sie. Und es mussten immer Blöcke unter die Männer gesetzt werden oder es mussten Gräben für sie ausgegraben werden. Aber die Dreharbeiten hatte sie in unangenehmer Erinnerung, weil auch die Chemie in Casablanca nicht stimmte hinter dem Set. Also Humphrey Bogart hat sich sofort zurückgezogen in seinen Trailer, also in seinen Wagen und hat nie mit irgendjemandem gesprochen. Er hat sich nur mit Michael Curtis, dem Regisseur, gestritten. Und die einzige Person, mit der Curtis überhaupt konnte, war Ingrid Bergman, die hat er also hofiert. Mhm. Und Humphrey Bogart war ein sehr verschlossener, unzugänglicher Mensch und es war sehr schwierig. Und die beiden, was relativ unbekannt ist, die beiden haben eine Woche vor Drehbeginn, also Ingrid Bergman und Humphrey Bogart, sich sogar zu einem konspirativen Mittagessen getroffen und überlegt, wie kommen wir aus diesem Vertrag mit Warner Brothers wieder raus. Wir wollen diesen Film nicht drehen, denn was auch nicht unbedingt jeder nochmal weiß heute ist, es gab gar kein Drehbuch. Und die Schauspieler haben am Abend vor jedem Drehtag oder sogar am Morgen des jeweiligen Drehtages erst die Dialoge reingereicht bekommen und mussten sie dann sprechen. Und niemand wusste überhaupt, wo die Reise hingeht. Es gibt auch die berühmte Anekdote, dass Ingrid Bergman gar nicht wusste, welchen der beiden Männer im Film sie denn lieben soll. Ja, also den Ehemann oder den Geliebten, Humphrey Bogart oder Paul Henright. Und dann ging sie zu Michael Curtis und meinte, wen soll ich denn nun lieben von den beiden? Und dann meinte Michael Curtis nur, play it in between. Also spiel es irgendwo dazwischen. Und das, von daher ist das so ein Kapitel Casablanca und Ingrid Bergman, das ein wenig schwierig ist, aber es ist natürlich mit Abstand ihr populärster Film, wenn auch nicht ihr bedeutendster oder ihr wichtigster.
Ich muss nochmal nachreichen, das Drehbuch, was nie fertig wurde und erst am Ende des Films irgendwie stand, hat dann auch den Oscar bekommen fürs beste Drehbuch. Auch das fand ich interessant, dann noch zu lesen. Der Film hat ja auch den Oscar für den besten Film bekommen, Casablanca. Wenn Sie sagen, das ist jetzt nicht unbedingt das wichtigste Werk von Ingrid Bergman, aber das populärste, was würden Sie denn vielleicht unseren Hörern und Hörern empfehlen? Ein Film von Ingrid Bergman, den man sich unbedingt anschauen sollte, oder vielleicht sind es ja auch mehrere, wo Sie sagen, also die muss man unbedingt mal gesehen haben.
Also als großer Hitchcock-Liebhaber wäre es für mich natürlich Notorious von 1946, berüchtigt mit Cary Grant und Claude Reims. Das ist ein wunderbarer Film, eine große Liebesgeschichte auch. Natürlich wäre es auch Herbstsonate von 1978. Das ist ihr letzter Film. Sie ist großartig in diesem Film, auch wenn er sehr schwer ist, sehr dunkel ist. Und Tochter Pia Lindström hat mir in unseren Gesprächen immer gesagt, dass ihr selbst, Pia Lindström, die beiden letzten Arbeiten ihrer Mutter am wichtigsten sind und sie da auch am größten für sie sei und am eindringlichsten, nämlich Herbstsonate und Golda Meir. Dann gibt es natürlich auch, ja, Mord im Orient Express haben wir erwähnt, wir haben Cactus Flower erwähnt. Natürlich kann man Casablanca auch empfehlen, er ist sowieso sehr bekannt. Ein Film, den ich auch noch sehr schätze, sehr mag, ist Gaslight, auf Deutsch Das Haus der Lady Alquist von George Cukor 1944. Mit der wunderbaren jungen Angela Lansbury, sehr bekannt durch Mord ist ihr Hobby. Sie ist gerade vor wenigen Tagen 92 geworden. Mit der habe ich auch für diese Biografie gesprochen. Und sie war damals 17 und erinnert sich heute, als ob es gestern gewesen wäre, an die Dreharbeiten mit Ingrid Bergman 1944. Und dieser Film Gaslight hat eine unfreiwillige Modernität auch. Denn das Wort Gaslighting, das heute oft auf Donald Trump angewandt wird, entstammt diesem Wort und diesem Film Gaslight von 1944. Also jemanden zu gaslighten, jemanden zu verfolgen und ihm zu suggerieren, dass die Dinge um ihn anders seien, als sie wirklich sind, das macht der Ehemann in dem Film Gaslight, Charles Boyer mit Ingrid Bergman, die am Ende glaubt, sie sei verrückt, sie sei wahnsinnig. Dabei ist alles nur die Suggestion ihres Mannes Charles Boyer.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und ich kann dieses Buch nur sehr empfehlen von Thilo Wiedra, Ingrid Bergman, Ein Leben. Es liest sich wie aus einem Guss.